Wir dürfen euch zum ersten Sieg der Saison begrüßen und damit zur neuen Ausgabe des Brustring Talks. Darüber freuen wir uns natürlich, aber ich denke, wir finden noch genug Diskussionsstoff für die neue Folge. Denn das Spiel gegen Bremen, aber auch die Partie gegen Leipzig offenbarten weiterhin Schwachstellen beim VfB. Dazu kommt leider gerade auch eine große Portion Pech oder ist es Unvermögen. Und seit dem Bremen-Spiel haben wir leider auch noch einen Haufen neuer Verletzter. Im Fokus steht natürlich weiterhin Taifun Korkut. Darüber wollen wir heute mit Matthias sprechen, der über den VfB Stuttgart bei Fußballtransfers schreibt. Dazu begrüße ich, wie in der letzten Folge, auch Jens. Guten Abend, ihr zwei.
Hallo. Matthias, dann darf ich dich zu Beginn bitten, dich einfach kurz unseren Hörern vorzustellen und kurz auf deine Beziehung zum VfB einzugehen und dann noch ein, zwei Sätze dazu zu sagen, wo du im Internet zu finden bist und wo du aktiv bist im Netz.
Genau. Also mein Name ist Matthias Rudolf, ich bin auch gebürtiger Schwabe aus Esslingen und schon immer VfB-Fan, habe zwei große Brüder, die haben mich da immer mitgenommen und mich dann auch so ein bisschen zum Verein gebracht und als ich so 12, 13 war, war gerade die Phase magisches Dreieck und dann ist natürlich die Begeisterung sehr groß gewesen und jedes Spiel versucht mitzunehmen und ja, seitdem waren viele Hochs und Tiefs und trotzdem bleibt man natürlich dabei und habe auch eine Dauerkarte und beruflich bin ich bei Fußballtransfers, fußballtransfers.com. Wir sind eine Website, die sich eben mit Schwerpunkt Transfermarkt beschäftigt, aber da nicht immer Transfermarkt ist, gibt es natürlich auch viele Phasen, wo wir auch andere Themen aufgreifen und ich bin da auch unter anderem natürlich als VfB-Experte. Dann werfe ich immer einen Blick so ein bisschen, wie es läuft und auch gerade halt was mit Transfers, ja, was kommt und was wie einschlägt und ja, verfolgt es dann natürlich dann ein wenig genauer.
Ja. Und ihr habt ja auch die Sache gemacht, dass ihr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass ihr auch mal eben bei Beratern angerufen habt,
wo man
sich fragt, warum sind da andere noch nicht auf die Idee gekommen? Also so, boah, was ist denn da mit dem los? Und ihr, gut, wir rufen mal beim Berater an und alle anderen so, hey, das ist eine coole Idee. Ja. Also weiß nicht, ob die da nicht drauf gekommen sind, aber das fand ich zum Beispiel eine ganz lässige Aktion bei euch.
Ja, klar, also ist natürlich unsere beste Möglichkeit, um an exklusive Nachrichten zu kommen, ist natürlich den Kontakt zu den Beratern zu pflegen. Da muss man natürlich auch ein bisschen immer aufpassen, weil manche Berater wollen natürlich auch ihren Spieler dann platzieren und mit den Jahren kriegt man so eine Erfahrung, was man glauben kann und was nicht. Und es gibt natürlich Agenturen, wo man halt schwer rankommt, sage ich mal. Die großen Spieler und großen Agenturen, die gehen nicht wirklich ans Telefon oder geht die Sekretärin ran. Aber es gibt natürlich immer noch viele Spieler, die Berater haben, die man auch einfach anrufen kann und dann kann man einfach fragen und dann sagt der Berater in den meisten Fällen natürlich, gerade wenn es Nachrichten aus dem Ausland sind, weiß er nichts von, hat er noch nie was von gehört und ist auch nichts dran. Ja. Aber manchmal läuft es auch anders. Ja.
Gut, dann lass uns doch eigentlich direkt einsteigen. Ich würde sagen, mit dem, wo die Erinnerungen einfach noch am frischesten sind. Das war das 2:1 gegen Bremen letzten Samstag. Ein sehr verrücktes Spiel, und zwar aus jeglicher Hinsicht. Ich glaube, das kann man wirklich sagen. Und ich würde dir einfach mal, Matthias, den Vortritt lassen. Einfach, wie hast du es gesehen? Du warst auch im Stadion. Deine Meinung zur Gesamtlage, zu dem Spiel an sich?
Ja, ist eine gute Frage, weil man natürlich ein bisschen hin und her gerissen ist. Also man freut sich über den Sieg und man freut sich über jeden Sieg und wenn es der erste ist in der Saison, dann natürlich sowieso. Aber ich muss schon auch zugeben, dass ich, dass es halt jetzt nicht die pure Freude war, beim 1-0 irgendwie noch eher als beim 2-1, was auch irgendwie ein bisschen kurios ist. Ich weiß nicht, ich glaube, war noch ein bisschen geschockt von dem Gegentreffer. Und Sieg ist schön, aber ich muss halt ehrlich sagen, dass man natürlich auch sehen muss, wie der Sieg zustande gekommen ist. Und ich denke, da gibt es viele Fragezeichen und nach wie vor viele Dinge, die einen jetzt nicht unbedingt positiv stimmen. Und können wir sicher noch näher drauf eingehen. Also ich kann das ja mal anreißen, wie ich das gesehen habe. Ich sehe das halt so, dass dass Bremen das Spiel gut hätte gewinnen können mit 10 Spielern. Und wenn man sieht, wo Bremen jetzt die letzten Jahre verbracht hat und wie sie gespielt haben, ist schon, finde ich, echt eine positive Entwicklung zu sehen. Und es hat wirklich auch teilweise Spaß gemacht, denen zuzuschauen, wie die sich bewegt haben und wie die irgendwie auch Abläufe drin hatten, Spielzüge. Und das vermisse ich halt beim VfB komplett, dass man irgendwie das Gefühl hat, das ist nicht Zufall und es ist nicht eine Einzelaktion und einer ist gerade vielleicht schneller als sein Gegenspieler, sondern irgendwie ein Konzept dahinter. Und das trotz des Sieges oder vielleicht auch gerade wegen des Sieges war es trotzdem eben dieses Gefühl, also dieses Gefühl geht nicht weg, dass da irgendwie was fehlt. Ja, das war so mein Eindruck jetzt vom Spiel. Ohne das, es ist immer die Frage, man will natürlich das nicht so negativ auch alles irgendwie bewerten, weil man will ja dann auch nicht der sein, der immer irgendwie, ach, jetzt haben sie doch gewonnen, jetzt sei doch nicht so negativ, aber ja, mir fällt schwer, dann das eben nur nach dem Ergebnis zu sehen. Ja.
Ich denke, das ist aber auch ein berechtigter Ansatz. Also ich meine, du kannst 2-1 gewinnen und man kann sich darüber freuen, das haben wir auch. Aber du kannst halt trotzdem noch genau kritisch hinterfragen, weil wie ist dieses 2-1 zustande gekommen? Also die ersten 20 Minuten fand ich, da hat man gemerkt, der VfB ist bemüht. Ja, also da war irgendwie, da war auch so ein bisschen der Wille da, vors Tor zu kommen. Richtig gefährlich, muss man da auch wieder fairerweise sagen, ist es nicht geworden. Also gerade die Anfangszeit, wo sie eigentlich ganz gut nach vorne gespielt haben, also oder versucht haben, nach vorne zu spielen. Aber wirklich ernsthafte Chancen sind da nicht draus entstanden. Ich hatte das Gefühl, der erste Keeper, der wirklich eingreifen musste, war Zieler dann auf der anderen Seite, als die Bremer dann das erste Mal vors VfB-Tor gekommen sind. Und dann klar, die rote Karte, oder gelb-rote Karte, war natürlich für uns eigentlich ganz geschickt. In der zweiten Halbzeit war ich aber wirklich, wie du auch, oder wie ich denke, sehr viele, total erstaunt, wie man mit einem Mann mehr auf dem Platz sich eigentlich so zurückzieht und den Gegner das Spiel machen lässt. Ich sehe es jetzt vielleicht als ein bisschen naiv an, aber ich dachte so, naja, okay, Halbzeit, da muss jetzt eigentlich die Ansage kommen, Jungs, wir versuchen da möglichst bald ein 2-0 herzulegen, weil ich glaube, oder ich bin eigentlich davon überzeugt, fällt da ein 2-0 irgendwann in der 50., 55. Minute, dann wird von Bremen nicht mehr viel kommen. Ich glaube, dann ist so der Wille zu sagen, okay, jetzt noch mit 10 Mann 2 Tore aufholen, das wird vielleicht ein bisschen arg. Und der Ansatz und der Wille hat mir einfach komplett gefehlt. Und wie du es auch gesagt hattest, ich hatte das Gefühl, Bremen weiß, wenn die den Ball hatten, die wissen, was sie tun. Hatten dann ja auch mit ihren 2 Pfostentreffen auch einfach Pech im Abschluss und haben einfach viele Chancen generiert. Und es sah sehr strukturiert und aus, was sie denn da nach vorne spielen. Und beim VfB, ich glaube, das, was wir auch schon das letzte Mal im Podcast bemängelt haben, ist, wenn einer den Ball hat, dann sind sie einerseits vom Spielerischen, aber auch vom Kopf her, diesen Ticken zu langsam, irgendwas mit diesem Angriff anzufangen. Das ist halt das, was mir wieder aufgefallen ist.
Na gut, das Problem einfach auch, dass Bremen eigentlich in Unterzahl so das gefühlte Spielkontrolle hatte. Also das, was mich relativ gestört hat in der zweiten Halbzeit. Und da musst du halt auch realistisch betrachten, nach dem 1-1 hat Bremen mit Pizarro die Chance, wo der Pfosten trifft. Wenn das 1-2 fällt, dann reden wir ganz anders, weil dann verlierst du das Spiel wahrscheinlich oder mit großer Wahrscheinlichkeit. Und dann ist dieses Gefühl, die 3 Punkte mitgenommen zu haben, das fehlt dann völlig, dass das Ganze jetzt ein bisschen aufwiegt, weil du halt einfach diesen ersten Sieg natürlich auch gebraucht hast und am Ende dann auch geholt hast. Aber wie gesagt, das Spiel war da gerade in den 10 Minuten nach dem 1-1. Da war Bremen eigentlich, wie gesagt, dem Führungstreffer näher und wenn da über deinen Rückstand geraten, dann will ich mir die Reaktion nach dem Spiel oder auch generell die Gesamtsituation im VfB ehrlich gesagt nicht vorstellen. Für mich war es so ein bisschen ein Rückfall in die Rückrunde. Man hatte wieder so, es lief eigentlich alles bis auf das Eigentor. Das war natürlich das mal ausgeklammert, aber eigentlich mit der ersten richtigen Chance gehst du in Führung und hast dann relativ viel Spielglück. 2 Fouls an die Davi von Veljkovic, die beide nicht clever waren, aber wo du jetzt auch nicht zwingend 2-mal gelb ziehen musst, weil die Davi da schon relativ leicht zu Boden geht bei den beiden Szenen, bist du dann in Überzahl und dann trifft Bremen 2-mal den Pfosten, Bälle können auch beide reingehen, also ich hatte mich so ein bisschen erinnert gefühlt an die Spieler in der Rückrunde teilweise, weil es lief alles so Richtung VfB ein Stück weit.
Das mit Sicherheit, also dieses das Spielglück war definitiv auf unserer Seite Das waren ja auch Fragen, die reingekommen sind, und das sehe ich auch so, ob man halt, wie würden wir jetzt heute drüber reden, wenn eben das kein Sieg geworden wäre, und das war relativ nah dran. Natürlich kommen jetzt viele, hey, González hatte am Ende noch richtig dicke Chancen, aber ich bin mir sicher, wäre das 2-1 zum Beispiel durch Pizarro gefallen, dann wäre Bremen nicht so offen gestanden. Das mit Sicherheit nicht. Ne? Also das heißt, ich weiß nicht, ob sich González da wirklich noch diese Chancen ergeben hätten, wenn dieses 2-1 gefallen wäre. Es ist natürlich wieder viel Wenn und Aber und Hätte, aber das sieht, also das 2-1 ist am Ende wirklich, finde ich, immer noch ziemlich glücklich. Vielen Dank, dass es da ist, dass die drei Punkte da sind, aber es ist ein sehr glückliches, ja, Spielergebnis gewesen. Du wolltest gerade was sagen,
Martin. Ja, ich sehe es auch so, also dass halt dieses Spielglück absolut da war, wie in der Rückrunde, und was mir halt ein bisschen Sorgen macht, ist halt der Umstand, dass es halt, dass man das Gefühl hat, wenn dieses Spiel, sobald dieses Spielglück nicht da ist, ist die Mannschaft halt hilflos. Also ja, ihr habt es ja jetzt auch schon gesagt, man geht einzeln in Führung, man hat gegen 10 Mann. Ich meine, es läuft eigentlich alles optimal, das Stadion ist voll, und dass man selbst aus dieser Situation, Bremen ist sicher gut drauf, ja, und ist auch eine starke Mannschaft. Aber ich sehe jetzt vom Kader her, Bremen würde ich jetzt ungefähr auf einer Stufe sehen mit dem VfB eigentlich, vom Potenzial her. Und dass man es dann auch nicht schafft, eben so ein bisschen, ja, bestimmender und mutiger zu spielen, das finde ich halt schon echt irgendwie ein bisschen besorgniserregend. Und für mich ist es so eine Mischung, also zum einen spürt man eine Riesenverunsicherung, man hatte dann eher so das Gefühl, jetzt führt man 1-0, jetzt hat man halt wirklich auch Angst, dass man das wieder aus der Hand gibt und zieht sich immer weiter zurück. Vielleicht auch, weil es irgendwie der Mannschaft die Sicherheit gibt, weil sie wissen, in der Rückrunde hat es immer ganz gut funktioniert, zurückziehen, mauern in gewisser Weise, und ja, da verlassen sie sich irgendwie drauf, dass sie das können. Aber es wäre halt auch irgendwie schön, wenn die Mannschaft auch mal ein anderes Gesicht zeigen würde und einfach auch vielleicht mal ohne Spielglück einfach mal das erzwingen würde. Ja, also ich kann mir gerade im Moment schwer vorstellen, dass der VfB mal 0-1 hinten liegt und das Spiel dann noch gewinnt. Irgendwie hat man immer das Gefühl, so, sobald das erste Tor fällt, ja, also auch in Leipzig, sobald das erste Tor fällt, ist das Spiel eigentlich irgendwie verloren. Und was aber zu der Verunsicherung noch hinzukommt, ist eben, ja, dieses, ich glaube, einer von euch hat es vorhin auch angesprochen, dieses immer zu langsam, also zu langsam im Kopf und dann auch immer, also wenn sie den Ball haben, dann dauert es immer lange, bis dann mal der Nächste sich anbietet, und sobald der Gegner Druck ausübt, ist der Ball eigentlich weg. Also in welchem Spieldrittel auch immer. Aber wenn der Gegner vorne drauf geht, wird es schon schwierig, dann fliegen die langen Bälle. Und wenn der Gegner tief steht, dann kommt der VfB eh nur bis zum 30 Meter vorm Tor und dann ist irgendwie Schluss. Und dieses zu langsam halt dann, ja, ein Stück weit auch, fällt mir auch immer wieder auf, dann im Spiel gegen den Ball, wenn der, also das dann wird draufgeschoben, einer schiebt drauf. Und der Nächste, der eigentlich dann kommen müsste, der fehlt dann, und dann kann der Gegner sich wieder befreien und dann, ja, erobert man den Ball. Also am Anfang gegen Bremen war es so, hatte ich das Gefühl, dass sie öfter auch mal vorne den Ball erobern oder in der Mitte, aber umso länger das Spiel dauerte, umso eher hatte man das Gefühl, also entweder Bremen kommt halt bis zum Strafraum und dann wird irgendwie geklärt, aber diese Balleroberungen dann, ja, weiter vorne waren dann irgendwie nicht mehr zu sehen.
Du hast gerade einen sehr interessanten Punkt angesprochen. Ich hatte heute mit einem Dortmund-Fan gesprochen, der aber auch am Samstag im Stadion war. Und der meinte, weißt du, was mich echt erschreckt hat, ist, wie wenig Bewegung in dem Spiel war. Wie wenig die Spieler, also die VfB-Spieler quasi gelaufen sind, sich anzubieten. Er meinte, da war ja überhaupt ganz, ganz wenig Bewegung drin. Das ist ihm, zum Beispiel genau das, was du gesagt hast, genau das aufgefallen. Da ist viel zu wenig Bewegung drin. Und das war auch was er gesagt hat, das kann doch eigentlich nicht sein. Und er betrachtet das, also er wohnt hier, aber wie gesagt, ist halt Dortmund-Fan und meint er halt auch, das ist doch eigentlich erstaunlich, du hast eine komplette Vorbereitung, du hast mittlerweile den 6. Spieltag, du erkennst aber null an irgendwas an einem Automatismus, an irgendeinem Ablauf, an irgendwas einstudierten. Und dann hat er gemeint, auch bei Bremen hat er genau das eben gesehen. Und jetzt kann man mal sagen, okay, das ist eben, er guckt jetzt nicht mit den VfB-Augen drauf, er hat es einfach total neutral angeguckt. Dann hat er gemeint, bei den einen siehst du eingespielte, einstudierte Spielzüge und bei den anderen siehst du das halt nicht. Und dann fragst du dich schon natürlich, was, bitteschön, haben die ganze Vorbereitung, was haben die letzten Wochen im Training gemacht? wenn du nach dem sechsten Spieltag plus einem Pokalspiel immer noch nicht annähernd irgend sowas wie ja, eine Spielroutine, wie Abläufe erkennst. Und die Mannschaft hat sich ja gar nicht so eklatant verändert, das muss man auch noch fairerweise dazu sagen. Es ist jetzt ja nicht so, dass da jetzt 10 neue heute auf dem Platz standen. Das Grundgerüst ist immer noch das gleiche wie letzte Saison.
Ja, es wurde eigentlich nur noch erweitert mit eigentlich Spielern mit großem Potenzial. Und ich, was mich halt gar nicht so sehr verwundert bei den fehlenden Automatismen, beziehungsweise die fehlenden Automatismen kommen meiner Meinung nach halt auch eindeutig daher, dass halt auch die Mannschaft jedes Spiel verändert wird und nicht nur auf einer Position. Und vor allem diese Pärchen. Also ich bin der Meinung, dass es halt wirklich wichtig ist, dass sich gewisse Pärchen auch einspielen, weil wenn ich halt rechts hinten spiele und rechts Mitte oder rechts vorne und ich weiß genau, was der hinter mir macht und wie der drauf geht und wann der drauf geht und wie der mir den Ball am besten spielen kann und wo, ja, das sind einfach so, das sind diese Automatismen auch, also das eine sind die Spielzüge, aber auch eben, dass man weiß oder wenn man zusammen auf der Doppelsechs spielt, wenn man da mal ein paar Spiele gemacht hat, dann ist man auch besser aufeinander abgestimmt oder die zwei Stürmer oder so und da wird ja ständig gewechselt, also das finde ich halt schade, dass man nicht. Weil ich kenne es so, ich war jetzt auch Trainer schon mal und ich kenne es halt so, dass man die Vorbereitung eigentlich nutzt, die Testspiele, damit man dann wirklich am ersten Spieltag weiß, okay, das ist meine stärkste Elf und die ist auch schon ein bisschen eingespielt und die bringe ich jetzt so rein. Und ich habe halt das Gefühl, oder es ist nicht nur ein Gefühl, ich glaube letzte Woche, ich weiß nicht, ob es vor dem Leipzig-Spiel oder nach dem Leipzig-Spiel war, hat Korkut auf der Pressekonferenz gesagt, dass er halt auf der Suche ist. Er ist auf der Suche nach den richtigen Kombinationen und dann spielt halt mal ein Back mit einem Castro rechts, dann spielt mal ein Back mit einem Gentner rechts und dann spielt halt mal Aogo mit Ascasiba auf der Sechs, dann spielt man wieder mit drei Sechstern oder einem Sechser und zwei Achtern und dann spielt man mit zwei Stürmern und das ist für mich einfach zu viel, also nichts gegen Rotation, aber wenn das System jedes Spiel gewechselt wird und dann irgendwie auch noch die Pärchen und die ganzen, ja, also Pavard und Baumgartel, sind, glaube ich, so das einzige Pärchen, was ich wirklich einspielen kann. Und ich finde, da merkt man auch, dass die Abstimmung auch besser wird.
Wobei die Abwehr, also ich weiß nicht, entweder ich habe jetzt die Rückrunde nicht mehr so ganz im Blick, aber ich finde, wenn was auch Richtung Abwehr kommt, die sind unsicherer. Also die strahlen nicht mehr so viel Souveränität oder aus, wie sie es in der Rückrunde getan haben. Oder liege ich da jetzt ganz, ganz falsch und habe die Rückrunde schon so arg verdrängt?
Es kommt halt, kommen da sicher zwei Faktoren. Das haben einmal natürlich gerade am Anfang, das ist so viele individuelle Fehler, aber insgesamt gebe ich dir recht, die defensive Stabilität, die war in der Rückrunde gefühlt höher. Also auch dieses gemeinsame Verteidigen, also als Mannschaft kompakt auch zu verschieben hinten, das ist irgendwie nicht mehr so gegeben. Was natürlich auch, was du gerade angesprochen hast, Matthias, daher kommt, dass eigentlich in jedem Spiel, wie gesagt, eine andere Mannschaft gefühlt auf dem Platz steht, was Ausrichtung angeht, was Personal angeht. Und auch ganz unterschiedliche Spielertypen immer wieder auf ähnlichen Positionen spielen. Also einmal spielt dann Didavi mit auf dem Flügel zu Saisonbeginn. Jetzt hat er mal auf der 10 gespielt, dann spielt ein Castro mal im rechten Mittelfeld, dann mal auf der 8, dann mal auf der 6. Es wird relativ stark durchgewechselt. Oder auch González, der dann einmal neben Gomez im Sturm spielt, dann mal wieder auf dem Flügel. Also diese, das, was man eigentlich denken müsste, was in der Vorbereitung Thema ist, dass du eben deine Mannschaft findest, dass du herausfindest, welcher Spieler auf welcher Position funktioniert. Das scheint in der Vorbereitung nicht funktioniert zu haben oder es ist nicht konsequent genug angegangen worden. Und dann hast du natürlich auch solche Wechsel wie Maffeo oder Akolo, die in Leipzig noch in der Startelf stehen und dann eine Woche oder drei Tage später gegen Bremen finden sie sich auf der Tribüne wieder. Das ist alles ein bisschen wild im Moment und das führt natürlich auch dann dazu, dass du auch defensiv nicht mehr diese Stabilität hast. Und das Gefühl kann man durchaus bekommen.
Ich meine ja, es liegt einfach wirklich daran, dass es der auch der Unsicherheit oder den schlechten Ergebnissen geschuldet ist, dass sie denkt, ich muss irgendwas ändern oder ist es einfach, hat er wirklich in der kompletten Vorbereitung kein System gefunden oder keine Startelf gefunden? Und dann fragst du dich halt wirklich, wie kann das sein?
Ich glaube, dass er schon ein bisschen auch sich nach dem Gegner einstellt, habe ich manchmal das Gefühl. Also, dass er vielleicht dann so gegen Leipzig, war jetzt mein Gedanke, dass er halt dann, dass dann eher Sosa und Maffeo vielleicht spielen, weil die ein bisschen schneller sind vielleicht auch, weil Leipzig dann schnelle Spieler vorne hat. Aber ja, grundsätzlich habe ich schon den Eindruck, dass er noch auf der Suche ist, ein bisschen nach der richtigen Mischung. So. Und das ist halt nach 7 Spielen ist halt dann schwierig. Dann steht man halt unten, weil ja. Aber dadurch kriegt die Mannschaft halt meiner Meinung nach auch nicht die Sicherheit. Also, oder dass ich weiß, ja, ich meine, offener Konkurrenzkampf ist immer gut, aber es hilft natürlich auch, wenn man mal ein paar Spiele am Stück macht und wie ich schon vorhin gesagt habe, wenn man halt einfach weiß, okay, da links ist jetzt der und ja, glaube ich schon, dass das helfen würde, auf jeden Fall.
Es war halt einer, sagen wir mal, einer der großen Pluspunkte von Korkut, nachdem er das Amt übernommen hat in der Rückrunde. Hat er zu Beginn das Glück gehabt oder sein Verdienst war das sicher teilweise auch. Er hat der Mannschaft ein klares System und eine klare Anweisung mit auf den Weg gegeben. Und das hat halt von Beginn an mit entsprechenden Ergebnissen funktioniert und daraufhin hat sich ja eigentlich seine Mannschaft bis auf ein paar Positionen mal durch Verletzung oder so, gerade in der Startelf, kaum noch verändert. Also ich kann mich noch gut an die Endphase der letzten Saison erinnern, wo dann immer wieder auch mal gefordert wurde, dass wir jetzt vielleicht auch mal die jüngeren Spieler wie Donis mal eine Chance bekommen sollen von Anfang an. Aber da hatte er seine Elf gefunden und das hatte eben funktioniert. Und das ist ihm zu Beginn dieser Saison nicht gelungen, weil er eigentlich immer relativ großflächig durchgetauscht wird. Und das sind natürlich alles Komponenten, die Unsicherheit steigern. Und das, was in der Rückrunde die Mannschaft so stark gemacht hat, diese Stabilität, die ist ein Stück weit verloren gegangen, defensiv. Natürlich auch, sicher ist der Ansatz von Korkut auch gewesen, das glaube ich schon, dass man eben offensiv ein anderes Gesicht zeigen will wie in der Rückrunde. Aber im Moment funktionieren beide Komponenten nicht so richtig. Also die defensive Stabilität geht ein bisschen abhanden und offensiv hat man noch nicht die Lösung gefunden oder das Konzept, das wirklich zur Mannschaft passt oder das auch das Spiel weiterentwickelt.
Gerade eher, ich meine, die Offensive ist leider, genau, du hast auch gesagt, neben der Abwehr ist gerade einfach die Offensive ein großes Problem. Wir hatten, wenn man einfach nochmal auf diese Torschussstatistik schaut, wir haben jetzt 5 gegen Bremen gehabt, wir hatten diese eklatanten 0 Torschüsse in Leipzig, wir hatten 1 Torschuss gegen Düsseldorf, 6 gegen Freiburg, 0 gegen die Bayern, 3 gegen Mainz und 2 in Rostock. Das ist natürlich extrem wenig. Und dann siehst du gegen Bremen Donis, der endlich mal wieder, muss man wirklich sagen, endlich mal wieder von Beginn an gebracht worden ist. Und dann fragst du dich, okay, warum hat er diesen Mann nicht einfach bitteschön früher gebracht? Der war so ein belebendes Element, was auch gegen die Bayern war. Und dann fragst du dich auch, warum strafst du den Jungen so ab oder warum nimmst du dir eigentlich so viel Potenzial für die Offensive weg? Weil was der kann, hat er ganz, ganz deutlich gegen Bremen gezeigt. Also, ich meine, der Pass von Didavi war natürlich absolut gigantisch, aber das Ding dann auch noch so reinzumachen, mit der Geschwindigkeit, also da einfach auch noch reinzulaufen und sich den Ball zu holen am Keeper vorbei, das ist einfach, das hat eine gewisse Klasse. Und wieso gibst du ihm einfach so viele Spiele zuvor nicht die Chance? Da fragst du dich dann halt schon einfach, was er in den Spielern sieht oder eben nicht sieht. Wenn ich mir vorstelle, wenn ihr euch an das Gegurke gegen Düsseldorf erinnert, ich glaube, so, da hätte uns auch ein Donis echt gut getan und dann hätten wir vielleicht die ein oder andere Chance mehr erzielt oder ja, herausgespielt und vielleicht eben 3 Punkte geholt und nicht nur einen. Und da fragst du dich ja halt schon, wie guckt der hin oder muss Donis im Training so schlecht sein? Es ist sehr, sehr schwierig nachvollziehen, wenn du siehst eben, wie Donis jetzt gegen Bremen gespielt hat oder wie er eben auch in der ersten Halbzeit gegen die Bayern gespielt hat.
Ja, also das kann ich nur 100% unterstreichen. Das ist für mich auch ein ganz sensibles Thema, weil ich mich da wirklich schwarz ärgern kann, weil ich das so auch, genauso wie du, einfach so offensichtlich finde, dass der Junge einfach der gefährlichste Mann im Kader ist. Und ein super interessanter Spieler und jung und ja, also ich habe schon riesen Angst, dass der halt irgendwann im Winter einfach dann irgendwie ja abhauen will, weil er einfach die Chance nicht kriegt, mal über ein paar Spiele am Stück, seit er ja da ist, hat er die Chance nicht gehabt, über ein paar Spiele am Stück mal aufzulaufen. Und mich hat es riesig gefreut, dass er das Tor gemacht hat, auch am Samstag, weil es auch so ein bisschen so eine Genugtuung war. Ich denke für ihn und irgendwie auch, also ich habe mich auch, hatte auch so ein bisschen das Gefühl. Und ich fand es aber auch irgendwie ein bisschen ironisch, dass er dann das Tor macht und Korkut damit auch so ein bisschen wieder aus der Schusslinie nimmt. Weil, ja, weil es eben eigentlich von Korkut wenig, also wie man es von außen sieht, wenig Unterstützung für ihn kommt. Ich denke, das ist ein Spieler, den man halt vielleicht auch mal nach einem schlechten Spiel dann nochmal aufstellt und einfach sagt, ja, geh deinen Weg und wir werden noch viel Freude an dir haben, weil das ist für mich unbestritten. Der Pass von Didavi war wirklich gigantisch, aber den Pass, den er läuft, halt wahrscheinlich auch nur Donis, also von allen Spielern. Und ja, ich sehe es ähnlich bei Maffeo. Ist für mich auch ein Spieler mit Riesenpotenzial, der sicherlich noch viele, viele Fehler auch in seinem Spiel hat. Aber ich denke mir halt, dass die Entwicklung auch wirklich nur sich kontinuierlich fortsetzt oder überhaupt in die Gänge kommt jetzt beim VfB, wenn er halt auch dann wirklich regelmäßig spielt. Und ich finde es schade, dass da halt immer dann so ein bisschen die Sicherheitsvariante gewählt wird. Ja, und ja, das nimmt dem Ganzen auch irgendwie so die Hoffnung, dass das sich eben, also die Hoffnung, die glaube ich alle hatten, so am Anfang von der Saison, hat man so gedacht, ja, der Kader, wie er jetzt war eigentlich schon okay und jetzt hat man noch so ein paar Spieler, die richtig Potenzial haben. Ich meine, so 20-Jährige, die dann für 8 bis 8 oder 10 Millionen geholt werden, das macht man ja auch nicht ohne Grund. Und ja, ich finde es schade, ich finde es echt schade.
Und dann, jetzt hat er wirklich dieses Spiel gemacht und das ist dann halt einfach dieses Bittere, dass er sich jetzt, und da darf der VfB wirklich mal auch bitter twittern, also da passt es auch wirklich, dass der sich jetzt halt verletzt und wir ihn vermutlich in der Hinrunde nicht mehr sehen werden. Ich habe heute die Ausfallzeit, durchschnittliche Ausfallzeit sind irgendwie 67 Tage, wenn ich das richtig gesehen habe, oder 63 Tage, bis ein Bundesligaspieler nach einem Muskel, also nach einem Bündelriss, Herrgott, zack, Scheißwort, Muskelbündelriss zurückkommt und ja, dann sehen wir selber, dann ist Anfang Dezember und da wird wahrscheinlich die Saison beziehungsweise die Hinrunde nicht mehr viel passieren und das ist natürlich jetzt echt schade und damit fehlt uns halt eine ganz, ganz tolle Option im Angriff.
Leider fast das zweite Mal, dass ihm Ähnliches passiert. Ich kann mich noch erinnern, damals gegen Köln. Richtig. Köln ja auch das Tor gemacht und dann danach direkt lang ausgefallen. Das ist natürlich wahnsinnig bitter, gerade nach dem Auftritt. Donis ist sicher so ein bisschen zum Verhängnis geworden, die starke Vorbereitung, die Gonzalez auch gespielt hat. Dadurch war er dann ja gleich in Rostock und Mainz eben in der Startelf. Aber klar, es gibt eigentlich kaum, wenn man ihn immer von Anfang an spielen sieht, sowohl gegen Bayern, er bringt einfach so viel Kraft und so viel Schnelligkeit mit da vorne, dass man es eigentlich nicht ganz verstehen kann, warum er so selten von Anfang an spielt. Und dann, was dann eigentlich fast noch trauriger ist, dass er ja in den Spielen jetzt auch zuvor eigentlich immer zu Zeiten eingewechselt wurde, wo er gar nichts mehr bewirken kann. Also wenn du dann 10 Minuten oder so, wie gesagt, immer relativ kurz vor Schluss reinkommst und das Spiel dann noch umbiegen sollst, das kann ja auch nicht funktionieren. Also das muss Korkut noch erklären, warum er Donis so wenig von Anfang an bringt. Aber irgendwie, die Beziehung scheint nicht die beste zu sein, um das mal von außen so ganz plump beurteilen zu können, weil er auch gegen Bayern ja dann trotz meiner Meinung nach guter Leistung, weil er eigentlich der einzige Spieler war, der vorne noch für ein bisschen Gefahr gesorgt hat, trotzdem früh runter musste. Irgendwas scheint zwischen den beiden nicht ganz zu stimmen. Aber das ist meine reine Mutmaßung. Das kann auch ganz anders sein.
Ja, ich glaube, so arg viel kann man da gar nicht falsch mutmaßen, weil irgendwas muss da sein oder ist ziemlich wahrscheinlich, weil, wie du gesagt hast, wenn man sieht, wie er gegen Bayern gespielt hat, wie er jetzt gegen Bremen gespielt hat, jetzt ist er erstmal außen vor, er müsste sich im Training schon wirklich saudoof anstellen, dass er ja überhaupt keine Chance bekommt. Und wie du es gesagt hast, diese 10 Minuten am Ende, ich meine, wie will ein Spieler sich da noch zeigen und was will er da noch machen groß? Also da ist, vor allem du kommst dann ja eh schon rein, es läuft nicht richtig wie gegen Düsseldorf, es läuft nicht richtig gegen Leipzig und dann sollst du in den letzten 10 Minuten oder ein paar Minuten noch irgendwas richten. Das ist, ja, das wird nicht passieren. Oder das ist einfach, passiert vielleicht mal in einem Spiel, dass er dann noch einen reinmacht, aber da ist er auf relativ verlorenem Posten und es tut mir dann auch sehr leid für ihn. Ich hoffe genau, dass das nicht passiert, was Matthias gesagt hat, dass er dann Weihnachten, Jahreswechsel so angenervt ist, weil er einfach so wenig Chancen gesehen hat. dass er dann einfach sagt, nee, ich muss jetzt hier raus und ich muss irgendwo hin, wo ich wieder spielen kann. Das würde mich sehr, sehr ärgern bei ihm.
Also ich bin auf jeden Fall sicher, dass es einige Manager geben wird, die ihn sehen und sich sagen, okay, den setzen wir mal auf die Liste und wenn der weiter nicht spielt, dann rufen wir den mal an, weil das ist für mich wirklich offensichtlich, dass der Junge großes Potenzial hat. Und auch die Tatsache mit dem späten Einwechseln, was ich dann auch manchmal nicht verstehe, ist, warum ich denn nicht so einen schnellen Spieler habe, wenn ich zum Beispiel in Freiburg zweimal führe, warum ich ihn nicht dann bringe, die letzten 10 Minuten oder 15, vielleicht auch für Gomez einfach, und dann mindestens zwei Abwehrspieler von Freiburg einfach binde oder eben dann, wenn Freiburg aufmacht, wirklich dann eine Riesenchance habe, dann nochmal den Sack zuzumachen. Das ist für mich auch so ein Punkt, was ich nicht so nachvollziehen kann.
Ja, ich glaube, Freiburg war fast ein gutes Beispiel. Da war einfach so die Vorsicht, die du auch schon angesprochen hast, oder dieses, wir versuchen es defensiv zu lösen, anstatt zu sagen, hey, die müssen ja kommen und wir versuchen eben auch mal in der Offensive unser Glück, ja, und im Sinn von, wir setzen dann den entscheidenden Konter zum 2-4. Aber da war wirklich das, wir sichern das 2-3 mit Bartstube ab, was dann halt einfach nicht funktioniert hat. Und der Gedanke ist gerade leider, glaube ich, öfters da, eher das Defensive.
Man kann es auch ein bisschen. Wobei sich das ja gar nicht ausschließt. Also ich kann ja defensiv sagen und ich spiele auch mit Fünferkette, aber dann brauche ich ja erst recht keinen Gomez mehr vorne, der halt irgendwie mal eine gute Flanke braucht oder sicherlich nicht dann das 1-gegen-1-Duell auf 40 Meter für sich entscheidet, nicht mehr. Und dann ist es für mich eher noch eine Option eigentlich dann einen schnellen Spieler, wo ich sage, der bleibt vorne und sorgt für Gefahr. Vielleicht auch mal 1-gegen-2 oder so und ist einfach frisch.
Ja. Und das bringt mich dann eben auch wieder zu dem Bremen-Spiel mit der Sicherheit. Wie gesagt, du gehst mit dem 1-0 in die Halbzeit und du kommst eigentlich komplett defensiv raus. Ich weiß nicht, ob da auch wieder dieser Grundgedanke war, das mehr zu sichern. Ich weiß es nicht. Weil du hattest ja nicht das Gefühl, dass da nach der Halbzeit so der Wunsch nach Offensive oder der Wunsch, das 2-0 nachzulegen, da war. Also ich hätte es nicht mit irgendwas gespürt oder gesehen, dass da der Wunsch und der Wille da ist. Und ich weiß nicht, ob da auch dann, das, was du vorhin auch schon angesprochen hast, dieses Thema, um Gottes Willen, wir könnten 1-1 fangen, dass man da einfach versucht, das eher defensiv zu lösen. Und es hat sich jetzt nicht wirklich bewährt und so sicher steht unsere Abwehr einfach nicht. Und da wird man sich dann schon diesen Tick mehr Mut, ich würde es einfach mal Mut nennen, wünschen, das entscheidende 2-0 zu machen. Und wie gesagt, ich glaube, dann ist Bremen einfach durch. Aber am Ende hat es gereicht, ja, aber halt mit leider vielen Fragezeichen noch. Und bevor es jetzt wieder heißt, wir würden ja nur wieder brudeln und alles schlecht sehen und negativ sehen. Ich denke, es gibt schon noch so ein paar positive Sachen zu sehen von dem Spiel. Also für mich war zum Beispiel Mario Gomez eine positive Erscheinung auf dem Platz. Einfach durch seine Art, wie er gekämpft hat, wie er gefightet hat, wie du das Gefühl hast, er geht voran ein bisschen, er versucht voranzugehen, der Mannschaft auch mitzugeben, kommt, wir holen das Ding jetzt hier. Also der ist mir positiv aufgefallen.
Absolut, ja. Was mir auch positiv aufgefallen ist, war eben die Tatsache, ich hatte den Eindruck, als González kam, hat Gomez sich so ein bisschen fallen lassen und ist so ein bisschen auf links gegangen. Und dass ihm die Position dann eigentlich viel besser gelegen ist. Also, weil er eben ganz vorne, finde ich, fehlt ihm schon manchmal das Tempo mittlerweile, dass er dann wirklich vorbeikommt. Und also da hat er wirklich 3, 4, 5 richtig gute Szenen, wo er super Pässe gespielt hat. Einmal ein Pass mit links über 40 Meter, González genau am Fuß. Also das hat mir gut gefallen, ja. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, absoluter Pluspunkt, ist halt die Rückkehr von Didavi. Also ich denke, das ist ein Spieler, der der Offensive richtig, richtig gut tut. Mit seiner Kreativität und mit seinem starken Fuß und einfach auch die Standards. Ist auf jeden Fall ein riesen, riesen Pluspunkt. Und die Hoffnung natürlich, dass mit dem Sieg das Selbstvertrauen ein bisschen wächst und vielleicht dann auch der Mut ein wenig zurückkommt.
Das auf jeden Fall. Also es kann ja immer viel bewirken, durch so ein Dreier jetzt nach dem schwachen Saisonstart, dass du vielleicht auch das Zutrauen dann ein bisschen mehr findest, auch vielleicht von Trainerseite einfach das Ganze offensiver anzugehen und ein bisschen mutiger zu spielen. Und was dann darüber hinaus ist, jetzt während dem Spiel vielleicht nicht direkt was zu tun, aber auch so die Szene nach Gonzales vergebenen Chancen, auch nach Spielende. Ich finde schon, man hat auch den Szenen auf dem Platz gesehen. Also in der Mannschaft intern muss es eigentlich stimmen, weil da, auch wie sie ihn dann vor die Kurve geschickt haben, weil das waren sicher Szenen, wo es schon anders gesehen hat beim VfB.
Also das fand ich auf jeden Fall eine sehr starke Reaktion, aber auch generell natürlich von der Kurve, ihn da halt wirklich ja aufzumuntern, weil natürlich war es unglücklich, natürlich hätte er ein Tor machen können, blöd gesagt sogar müssen, aber der Typ ist 20. Also das ist der Letzte, dem ich da irgendwie einen Vorwurf machen würde. Und dann aber, dass die Kurve da echt gut reagiert hat und die Mannschaft gut reagiert hat, das freut mich und ich hoffe einfach, dass er seinen Kopf oben behält und es halt wieder versucht und der wird treffen und wir werden an dem definitiv, bin ich ziemlich sicher, noch eine Freude haben, weil er hat, die Anlagen sind da, ich glaube, der hat auch das Herz am richtigen Fleck im Sinne von auch dieses Kämpferische ist da und ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei ihm noch, dass es noch schnackelt.
Ja, definitiv. Ja, ich glaube, jeder, wo man selber, egal ob hobbymäßig oder im Amateurbereich mal Fußball gespielt hat, der kann das ganz gut nachvollziehen, was ihm da passiert ist, weil der Erste, da muss er sich eigentlich nur das Eck aussuchen und dann geht er nicht rein, der Zweite rutscht ihm ab und dann ging halt nichts mehr. Das hast du ja auch angemerkt, da war dann halt auch der Kopf ein bisschen unten und das hat den Jungen ja völlig, völlig fertig gemacht, das war's ja nach dem Spiel. Die Reaktion hat man ja gesehen, ich kann es jetzt nicht sagen, aber der hatte ja bestimmt Tränen in den Augen, der Kerl.
Der hat ja wohl geweint. Also das sieht man natürlich nicht aus der Kurve, aber wurde danach ja mehrheitlich geschrieben, dass er ja eben Tränen in den Augen hatte.
Ja. Also das, ja, wie gesagt, das hat mir ein gut positives Gefühl gegeben. Also das ist da mannschaftsintern, weil beim VfB gab es andere Zeiten, wo es auch mannschaftsintern dann nach so einem Saisonstart mal relativ schnell in die Brüche gegangen ist. Und da scheint es zumindest, was man da jetzt von außen so einschätzen kann, scheint es absolut zu stimmen.
Ja, Gonzales, also das war für mich eigentlich auch trotz der vergebenen Chancen eher ein Lichtblick, weil man wirklich gemerkt hat, wie er selber gelitten hat und wie er es unbedingt wollte. Und wenn man sich überlegt, du hast es auch schon gesagt, ein 20-Jähriger, der kommt jetzt aus Argentinien, versteht wahrscheinlich kein Wort Deutsch und will unbedingt sein erstes Bundesliga-Tor machen und hat diese Riesenchancen und eine nach der anderen bei der letzten Chance, wo er so von links dann aufs Tor läuft, halb links, wo er dann auch aufs kurze Eck schießt, wo er eigentlich abspielen muss. Aber da war halt auch dieser Wille so, ich muss es jetzt erzwingen und ich glaube, das ist halt was ganz Wichtiges für einen Fußballer, dass man einfach, wenn es nicht läuft, einfach dann sagt, ich erzwinge es jetzt und ich mache weiter. Und wenn die Mannschaft ja, sich davon auch eine Scheibe abschneidet, dann wird es sicher auch wieder besser laufen. Und die Reaktion von der Kurve war wirklich, fand ich auch, rührend. Das war ja bei Akolo letztes Jahr auch, als er den Elfmeter verschossen hat. Früher war es ja üblich, dass Spieler auch mal gefeiert wurden, so mit Namen. Das hat sich ja in den letzten Jahren, ist das ja komplett verschwunden. Und ich erinnere mich nur, dass es bei Akolo so war und jetzt bei Gonzales. Und ich denke, es wird dem Jungen richtig gut getan haben auch. Ja.
Also ich hoffe, dass er da aus dem Loch rauskommt, aber wie gesagt, da bin ich mir relativ sicher. Ein Spieler, der finde ich auch jetzt zwei Spiele von Anfang an gemacht hat und seine Sache gut gemacht hat, ist unser Neuzugang Sosa. Ich finde, er hat, also man könnte ihm jetzt nichts negativ auslegen. Das finde ich erst schon mal positiv. Auch er ist ja neu in der Bundesliga. Und er hat es eigentlich, finde ich, zwei Spiele ganz gut gemacht. Da kam die Frage rein. Aktuell, Sosa scheint die Nase vor Insua zu haben. Wie ist eure Einschätzung dazu? Wie denkt ihr das? Hat er aktuell die Nase vorne?
Also mich jetzt auf ersten Blick mal überrascht, dass er Insua vorgezogen wurde in der englischen Woche. Aber im Moment scheint er die Nase durchaus vorne zu haben. Und er hat jetzt auch zweimal all den Einlauf ausgeklammert, unglückliche Situation. Ich denke, die sollte man da in die Beurteilung der Leistung nicht ganz mit einfließen lassen. Hat das wirklich zwar sehr ordentlich gemacht, kann man sich absolut nicht beklagen, aber man sieht auch das Potenzial, also ein Außenverteidiger, der ist sicher, wenn man es jetzt gerade im direkten Vergleich mit Beck auf der anderen Seite sieht, ein Außenverteidiger, der sehr viel Offensivdrang mitbringt und absolut, also Junge, der hat mit viel Potenzial und macht Hoffnung.
Ja, ich sehe es ähnlich. Also ich finde auch, dass er einen guten Eindruck macht, gerade im Passspiel wirklich sehr sicher. Und im Vergleich zu Insua, ich finde es schwierig. Also für mich ist es wirklich ein Duell auf Augenhöhe. Jeder hat seine Stärken. Ich denke, Insua sind wirklich die Flanken teilweise richtig, richtig stark. Wobei ich bei Sosa das jetzt auch schon gesehen habe, dass es gut macht. Und kann man eigentlich nur froh sein, dass man links hinten, sage ich mal, zwei Spieler hat, wo ich mir jetzt wenig Sorgen mache, egal wer spielt. Und da gab es beim VfB sicher Zeiten, lange Zeiten, wo gerade die Position irgendwann so ein Sorgenkind war. Und dementsprechend ist das auf jeden Fall auch ein großes Plus, da zwei gute Spieler zu haben. Einen jungen, einen bisschen erfahrenen, eigentlich optimal.
Das ist ja eigentlich genau das, was ja viele vor der Saison gesagt haben, was der Vorteil von diesem Kader ist oder was die Chance von diesem Kader ist. Du hast einerseits die erfahrenen Spieler, du hast aber auch die Jungen, die den sagen wir, Platz zwischen ja auch ein bisschen Druck machen, sagen, hey, ich bin da auch da, ich trainiere gut und ich werde dir Druck machen, ich will auch spielen. Und da hat es jetzt zum Beispiel auf der Seite hat's funktioniert. Gucken wir mal, wie es auf der Seite Back Maffeo funktioniert. Du hast ja auch vorhin schon gesagt, du siehst auch bei ihm, bei Maffeo, großes Potenzial. Ich denke auch, das hat er. Und das ist eigentlich, das ist ja das Interessante an dem Kader, dass du eigentlich eben diese Doppelbesetzung hast, eigentlich jede Position gut besetzt ist. Sollte Konkurrenzkampf entstehen, der eigentlich Positives bewirkt, dass die Leute sich gegenseitig so ein bisschen anstacheln, herausfordern. Und das funktioniert zum Beispiel auf der Position schon mal ganz gut. Und das, was eigentlich Jens auch gesagt hat vorhin, und da nochmal den Faden aufzunehmen, dass jetzt ist dieser erste Sieg da. Vielleicht gibt er dieses Selbstvertrauen, was jetzt die letzten Wochen gefehlt hat. Wenn wir einfach schon mal ein bisschen auf unseren nächsten Gegner gucken, ist der nächste Gegner, gegen den wir spielen werden, wird Hannover 96 zu sehen. Die stehen ja wirklich noch deutlich schlechter da wie der VfB. Die haben, ich glaube, 2 Punkte nur. Also ich sag noch deutlich weniger als wir und haben noch gar keinen Sieg. Und da brennt es ein bisschen gewaltiger. Das ist eigentlich, früher würde man sagen, so ein typisches VfB-Aufbaugegnerspiel. Aber da wird sich jetzt, finde ich, natürlich zeigen, wie stabil ist oder wie viel Selbstvertrauen gibt dieser Sieg gegen Bremen. Ja? Wie treten wir dann am Samstag eben gegen Hannover auf? Können wir das ein bisschen mitnehmen?
Es ist zumindest mal zu hoffen, ja. Es ist, wie du schon gesagt hast, eigentlich so ein klassisches Spiel, wo du VfB wieder unterstellen möchtest, dass man wieder als Aufbaugegner agiert. Ich hoffe es nicht. Wie gesagt, eigentlich musst du dort jetzt nachlegen, um das Wort veredeln mal zu umgehen. Aber natürlich auch schwierige Situation. Es geistert ja auch so ein bisschen durch die sozialen Netzwerke und die Medien, dass die Davi eventuell auch noch ausfällt. Mit Achillessehnenproblemen, die ja wohl wieder da sind. Das wäre natürlich jetzt schon ganz bitter, wenn eigentlich so die zwei Schlüsselspieler in der Offensive dann gleich wieder wegbrechen. Da müsste Korkut dann eine Lösung sich überlegen. Aber klar, eigentlich darfst du zumindest jetzt nicht verlieren in Hannover, jetzt gerade vor der Länderspielpause.
Die Davi ist, also so wie ich das rausgelesen habe, es dürfte eher nichts werden, dass der spielt. Also das hat sich eher so angehört, dass das eher nicht so gut aussieht. Und das wäre natürlich wirklich eine sehr bittere Geschichte. Du hast die zwei Muskelverletzungen. Hast du die Verletzung von Didavi. Der hat ja, wenn es denn stimmt, hätte er nicht so lange spielen sollen, sondern nur so 70 Minuten. Aber durch die Verletzungen von Aogo und Donis war er, der dann auf die Zähne gebissen hat und mit Schmerzmitteln dementsprechend weiter das Spiel noch voll durchgespielt hat. Und dann haben wir den Sieg halt auch rein verletzungstechnisch sehr, sehr teuer bezahlt.
Ja. Ja, also ich scherzhaft könnte man jetzt sagen, Korkut findet sicher noch einen Innenverteidiger, der auf der 10 spielen kann, aber Spaß beiseite. Ich würde mir halt wirklich wünschen, dass man, weil Hannover ist jetzt ein Gegner, du hast es auch schon gesagt, die haben noch gar nicht gewonnen, die haben schon eine Trainerdiskussion, die sind wirklich jetzt auch verunsichert und dass man dann halt auch wirklich, sage ich mal, mutig offensiv auftritt und eben denen auch irgendwie das Signal gibt, wir sind hier und wir sind eben heute nicht der Aufbaugegner. Und dass man eben nicht abwartend und erstmal 0-0 und so, weil dann irgendwann vielleicht fängst du dir ein und dann ist Hannover halt auch wieder, dann wittern die auch wieder ihre Chance. Dass man eben, was man sich auch gegen Bremen gewünscht hätte, so nach der roten Karte, dass man wirklich zeigt, okay, ihr seid jetzt nur noch zu 10 und jetzt lassen wir euch mal laufen Und ja, das würde ich mir wünschen.
Ja, das wäre sicher schön, so in der Wunschvorstellung, klar, ein entschlossener Auftritt, du musst dann eigentlich direkt in Führung gehen, dann die Mannschaft ist verunsichert, wir sind jetzt nicht völlig mit Selbstvertrauen ausgestattet, aber jetzt nach dem Heimsieg und Hannover mit diesem 1-4 in Frankfurt, die kommen natürlich nochmal von einem ganz anderen Hintergrund, gehen die in das Spiel rein. Also das wäre einfach wünschenswert, wenn du dort halt gleich offensiv wirklich zeigst, wir haben heute hier vor, 3 Punkte mitzunehmen und nicht so, was du gerade angesprochen hast, also im Korkut-Style so ein bisschen bezeichne ich das mal, erstmal versuchst sicher zu stehen und dann mal gucken, was geht, weil damit holst du die natürlich rein in so ein Spiel und das sollte dann eher nicht passieren, weil das wäre natürlich wär schlechtes Signal, wenn du jetzt vor der Länderspielpause womöglich in Hannover verlierst oder dort, gut, unentschieden wäre jetzt kein Drama, aber wenn du dort verlieren solltest, dann gehst du wieder in die Länderspielpause, danach kommt dann Dortmund, dann kann genau, dieser kleine Aufschwung vom Bremen-Spiel ganz schnell wieder weg sein, zumindest tabellenmäßig. Ja.
Aus dem Grund würde ich wirklich sagen, es ist eigentlich ein Sieg, muss her, weil erstens mal aktuell, Stand 6. Spieltag, haben wir ein paar Punkte zu wenig und es kommt danach genau Dortmund, die jetzt nicht ganz schlecht spielen, also beziehungsweise tabellarisch zumindest auch sehr gut dastehen. Und da sollten wir uns vielleicht nicht zu viele Punkte einrechnen. Vielleicht ist da ein Punkt, das wäre da, glaube ich, schon eine schöne Sache. Aber der Sieg in Hannover sollte sehr her, weil der ist, glaube ich, sehr wichtig. Und die sind wirklich aktuell ein absolut direkter Konkurrent im Abstiegskampf. Und da ein bisschen Abstand zu halten oder zu vergrößern, wäre wirklich sehr, sehr wichtig. Wobei natürlich wirklich die Frage ist, mit welchen Spielern wird es machen? Weil jetzt muss er zwangsläufig umstellen durch die Verletzungen. Es bleibt ihm ja gar nichts anderes übrig, selbst wenn er jetzt Donis vielleicht nochmal gern gebracht hätte, weil er gesagt hat, okay, der Junge kann doch kicken, ich bringe ihn jetzt nochmal. Wenn dir dann noch die Davi ausfällt, na Ogo auch, der die letzten Wochen ja auch immer immer gespielt hat, muss er wieder ordentlich umbauen.
Ja, das ist das Problem. Also das System, wo er gegen Bremen gespielt hat, wird es sicher nicht wieder geben, weil wenn die Davi ausfällt, fehlt dir einfach der Zehner. Özcan wird es wahrscheinlich nicht in die Startelf schaffen. Und dann sind wir genau an dem Punkt, wo wir vorher gesprochen haben. Dann musst du jetzt eigentlich schon wieder großflächig die Mannschaft umbauen. Also das ist halt eigentlich genau das, was man vermeiden möchte nach so einem zumindest ergebnistechnisch erfolgreichen Spiel. Das ist natürlich dann eine ungute Situation, aber es lässt sich halt auch nicht ändern. Weil
riecht dann stark nach einem 4-4-2 mit Tommy vielleicht wieder auf Außen.
Vielleicht kommt dann sogar Badstuber wieder auf der Position, wie er auch in der Rückrunde ab und zu gespielt hat.
Das kann auch sein, ja.
Wäre wahrscheinlich gar nicht so unwahrscheinlich. Also langsam wird es ja dann vom Personal echt ein bisschen weniger und da könnte schon sein, dass er die Geschichte nochmal ja, in Betracht zieht, weil so ganz schlecht hat ja Badstuber auf der Position nicht gespielt.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass er ihm vielleicht auch mal wieder einen Einsatz geben will, weil was man so hört, ist der ja auch ein bisschen unruhig, der Holger. Und
ja. Ja klar, Badstuber. Wenn du anguckst, Baumgartl und Pavard spielen sich hinten fest. Wenn es dann bei einer Viererkette bleibt, dann muss er sich erstmal hinten anstellen. Das ist sicher nicht sein Anspruch. Das ist ganz klar.
Wie gesagt, in Hannover hätte er jetzt einfach, dadurch, dass er umbauen muss, auch wieder einen Grund. Aber also Baumgartl und Pavard, denke ich, würde nicht, also das würde nicht auseinanderreißen, weil das hattest du vorhin auch schon gesagt, das spielt sich immer besser ein und die machen ihre Sache ja auch echt gut. Also bei Pavard ist leider vielleicht, der ist noch nicht auf dem Level von der Vorsaison, aber es stabilisiert sich. Und Baumgartl, finde ich, dem kannst du eigentlich jetzt schon die ganzen letzten Wochen keinen Vorwurf machen. Der macht es sehr, sehr solide, meiner Meinung nach.
Ja, dann haben wir eigentlich die Startelf schon. Bobby links, González Gómez im Sturm und Ascasibar und Badstuber auf 6. Die Viererkette bleibt wahrscheinlich so, wie sie war. Und dann ist natürlich noch die Zielerfrage, ne? Wenn es denn eine gibt, nee, glaube ich nicht, aber.
Also ich hoffe nicht, dass es die gibt, ganz ehrlich. Okay. Ich hoffe nicht, dass es die gibt. Und der hat uns letzte Saison sehr, sehr viele Punkte gerettet. Also wirklich. Und natürlich verdammt unglückliche Situation. Und auch Die Saison hat er leider mehr Fehler gehabt, als mit Sicherheit ihm lieb ist. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass sein Potenzial an Fehlern oder das Maß an Fehlern voll ist und er jetzt einfach keine mehr macht, weil er hat uns ja auch mit ein, zwei Taten allein ja auch wieder gegen Bremen im Spiel gehalten. Ja? Also da waren ja auch wieder Sachen dabei, die er gehalten hat. Und dann dieses absolute Slapstick-Tor, ich hoffe auch, dass ihn das nicht zu arg beschäftigt, also dass er da sich nicht zu viele Gedanken drum macht und da zu arg ins Grübeln kommt, weil es ist ein guter Keeper, er ist immer noch eine deutliche Leistungssteigerung und ein von den besten Keeper, den wir in den letzten Jahren bei uns hatten. Und das sollte man einfach weitersehen. Da kam auch noch eine Frage dazu rein, ob wir denken, dass Thielmann einen besseren Backup bräuchte als, das fand ich sehr geil, als Natze Krahls Mann, um etwas mehr Konkurrenzkampf zu haben. Klar, natürlich kann man sagen, der Konkurrenzkampf ist für ihn wirklich nicht groß, er muss da eigentlich niemand wirklich fürchten. Was denkt ihr, wäre da ein zweiter, stärkerer Keeper, würde er Thielmann vielleicht noch mehr pushen?
Ich glaube eigentlich nicht, also ich würde jetzt erwarten von einem, ich weiß nicht, wie alt ist Thielmann, 28 oder von dem gestandenen Bundesliga-Torwart, Weltmeister, dass der jetzt sich, also vom so wie ich ihn einschätze, von dem, was ich von ihm weiß, würde ich ihn so einschätzen, dass es jetzt nicht an der Motivation hapert. Ich habe eher den Eindruck, dass er vielleicht in manchen Situationen auch ein bisschen verunsichert ist. Er schlägt den Ball schon dann schnell nach vorne und dementsprechend, solange er sich nicht verletzt, denke ich, spielt er und ist er motiviert und ich, wie du auch, ich hoffe einfach, dass er jetzt irgendwie diese Phase hatte und dass er dann auch wieder zu sich findet und dass das dann auch wieder, ja, dass die positiven Momente dann wieder überwiegen.
Ja, naja, ich bin eigentlich auch klarer Verfechter, das ist eine klare Nummer eins, dass vor allem, wenn du wie VfB eigentlich nur Bundesliga spielst, mag manchmal Sinn machen, wenn du vielleicht dann international und im Pokal einem anderen Torhüter die Chance gibst und dann so zwei gleichwertige Torhüter hast, aber ich sehe die Vorteile eher, darin eine klare Nummer 1 zu haben und ich bin von Zieler eigentlich auch nach wie vor überzeugt, unabhängig von den Fehlern, die er jetzt in den letzten Spielen gemacht hat, klar, die sind bitter und die sind unnötig, aber ich glaube nicht, dass das nachhaltigen Effekt haben wird. Also Zieler sehe ich immer noch als starken Rückhalt und er hat mich jetzt über die, jetzt sind es noch nicht anderthalb, aber in der Zeit, die in der bei uns ist, eigentlich auch trotz seiner Fehler, die hat er letztes Jahr auch teilweise drin gehabt, wenn wir an Hamburg denken beispielsweise, hat er mich im Endeffekt immer überzeugt und wie du vorher auch schon angesprochen hast, er hat uns ja in den Spielen, wo er die Fehler gemacht hat, trotzdem immer noch im Spiel gehalten. Das ist klar, der Fehler gegen Bremen war jetzt extrem, aber auch zum Beispiel sowas in Leipzig, das passiert halt mal, den Ball will er festhalten und er rutscht ihn wieder raus. Gut, beim Torwart ist es halt bitter, weil der Fehler halt gleich entscheidend ist. Da gibt es andere auf dem Feld, die machen pro Spiel deutlich mehr individuelle Fehler. Die fallen halt nicht so ins Gewicht. Das ist immer das Bittere, wenn du hinten drin stehst, dann sieht es halt jeder und da diskutiert dann auch jeder drüber.
Ja, wenn du jetzt eine Nummer 2 hast, die da mit den Hufen scharrt und dann wird vielleicht die Nummer 1 auch eher noch verunsicherter, dann hast du direkt eine Torwartdiskussion öffentlich und ich denke auch, dass es so eigentlich ganz gut ist.
Ich sag mal so, Natze Krahls Mann wird er mit Sicherheit keine Forderungen jetzt stellen und sagen, hey, jetzt will ich aber mal spielen. Ich glaube, der sieht es sehr realistisch, dass Thielmann ihm da einfach ein ordentliches Stück voraus ist. Und es gab ja dann so Stimmen, die auch nach dem Leipzig-Spiel meinen, jetzt den mal ein Spiel auf die Bank. Und also gerade bei der Keeper-Position, ich bin zwar auch echt gerne mal dafür, einen Spieler zu wechseln oder jemand, der einfach zwei, drei Spiele mal nicht gut war, auch mal rauszunehmen. Aber beim Keeper, da sollte das echt die allerletzte Lösung sein, weil ich glaube, das war diese Saison mit Fehl und dann der Wechsel von Schäfer zu Ulreich zu irgendwas, hast du irgendwie zwei komplett verunsicherte Keeper im Tor gehabt. Das war dann am Ende einfach nur noch Müll. Also ich glaube, da ist die Kontinuität einfach sehr, sehr wichtig. Und ich denke, Zieler wird uns auch die nächsten Spiele retten. Also ich glaube, das hat er sehr schnell wieder drin.
Davon gehe ich eigentlich auch schwer aus. Und wie du gesagt hast, in jüngerer Vergangenheit habe ich eigentlich beim VfB den Vorteil nie gesehen, wenn du zwei verhältnismäßig gleichwertige Torhüter hattest oder wenn Torhüter gewechselt wurden. Ich kann mich da an dunkle Zeiten erinnern, wo wo dann plötzlich ein Kirschbaum im Tor, oder halt, wie der Name gerade richtig im Kopf, im Tor stand. Oder auch die Zeiten mit Längerweg und Tüton. Also ich glaube, wir sollten alle froh sein, dass wir Zieler im Kader haben und im Tor, weil er für mich trotz der Fehler nach wie vor einer der besten Bundesliga-Torhüter ist.
Zum Abschluss nochmal auf unseren Trainer zu kommen. Was denkt ihr? Reicht oder ist der Sieg gegen Bremen leicht der erste Weg, der erste Schritt zur Besserung gewesen? Bekommt er noch die Kurve? Und wird er noch Ende der Hinrunde Trainer bei uns sein? Schafft er noch die Entwicklung? Wie ist eure Einschätzung?
Also es hängt meiner Meinung nach ganz stark vom Spiel in Hannover ab. Wenn es dort vielleicht gleich den zweiten Sieg in Folge gibt, dann bin ich eigentlich überzeugt, dass er auch an Weihnachten noch Trainer beim VfB ist. Sollte das Spiel verloren gehen, dann will ich keine Garantie abgeben. Ehrlich gesagt, ob er dann überhaupt die Länderspielpause überlebt, das kann dann beim VfB manchmal alles ganz schnell gehen. Und nach der Länderspielpause kommen dann Dortmund und Hoffenheim, dann könnte es ganz schnell ganz eng werden, weil du dann auch in tabellarisch in eine Region reinkommst, wo du vielleicht 2, 3 Siege brauchst. Also vorausgesetzt, du verlierst gegen Hannover, gegen Dortmund und gegen Hoffenheim. Also Horrorszenario. Dann kann es ganz schnell eben passieren, dass du in eine Situation kommst, wo du erstmal 2, 3 Siege brauchst, um überhaupt von den Abstiegsplätzen runterzukommen. Dann wird die Geduld sicher relativ schnell zu Ende sein. Sollte es in Hannover einen Sieg geben, bin ich, wie gesagt, eigentlich überzeugt, dass er an Weihnachten noch auf der Bank sitzt.
Ja, ich denke auch, dass Reschke grundsätzlich gerne an ihm festhalten will. Also ich meine, die Vertragsverlängerung im Sommer, die war ja auch eigentlich meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt notwendig. Spricht dafür, dass Reschke grundsätzlich von ihm überzeugt ist. Und klar, wenn jetzt die Ergebnisse komplett, also wenn die nächsten 3 Spiele gar keinen Punkt geholt wird oder nur einer, ich glaube, dann gehen halt diese üblichen Spielchen los und dann wird auch der Druck irgendwann zu groß. Meine persönliche Meinung ist halt irgendwie, dass ich schon kritisch sehe, weil ich einfach diese Entwicklung nicht sehe. Und was mich wirklich auch stört, ist diese, ich weiß nicht, ob es intern anders ist, aber in der Öffentlichkeit ist er eben sehr, er spricht die Dinge nicht klar an. Also ich habe nicht den Eindruck, dass er dann sagt, ja, wir haben heute, also man hört da nicht wirklich, wir haben heute gegen 10 Mann zu Hause gespielt, haben 1-0 geführt und haben irgendwie trotzdem uns hinten reingestellt, was irgendwie jeden ein bisschen verunsichert, sondern man hört dann halt, ja, wir haben jetzt so mehr oder weniger den Bock umgestoßen, wir mussten es heute erzwingen und Arbeitssieg und so, ist ja auch alles schön und gut, aber nur mit Arbeitssiegen wird man halt am Ende wahrscheinlich vielleicht auf Platz 12 und 13 landen, weil dafür ist die Qualität zu groß, glaube ich, dass der VfB dauerhaft unten drin steckt, aber für mehr wird es dann nicht reichen, meiner Meinung nach. Und ich glaube schon, dass Reschke oder auch grundsätzlich der Präsident und viele im Verein mittellangfristig schon den Anspruch haben, eine größere Rolle zu spielen.
Davon ist definitiv auszugehen, dass da bin ich auch wirklich überzeugt davon, dass sollte das von Jens angesprochene Niederlage in Hannover kommen, dann wird es, glaube ich, schon relativ eng für ihn, weil der Anspruch von Reschke und Dietrich, auch wenn nach außen vielleicht nie so explizit geäußert, ist ein anderer wie Abstiegskampf. Das definitiv. Und auch wenn das viele vielleicht, die mir auf Twitter folgen, nicht glauben, ich würde mir, auch wenn ich persönlich nicht dran glaube, dass Korkut noch die Wende hinbekommt, ich würde mich freuen, wenn er es schafft, weil wir dann auf der Trainerposition halt doch irgendwann mal ein bisschen sowas wie Ruhe reinbekommen. Es würde mich überraschen, ich fände es aber auch wenn das viele nicht glauben, ich fände es wirklich absolut okay. Ich kann mir es nur alleine nicht vorstellen.
Kann ich unterschreiben.
Um das vielleicht noch abzurunden, da werde ich sicher viele Befürchtungen auslesen, aber ich glaube, dass Korkut die Wende in der Hinsicht schafft, dass er die Ergebnisse wiederholt. Die erhoffte spielerische Weiterentwicklung, die, glaube ich, die wird man nicht sehen in der Saison. Aber das sind nur meine Abschlussworte.
Das könnte ich auch genauso 1-1 unterschreiben. Das ist so ein bisschen das Labbadia oder der Labbadia-Effekt. Weil unter dem waren die Ergebnisse teilweise auch nicht schlecht, aber es war halt null Entwicklung zu erkennen. Ich finde es so ein bisschen, dass du die gleiche Liga.
Den Namen wollte ich jetzt nicht schon wieder nennen, aber.
Entschuldigung.
Hatte ich in der letzten Folge erst erwähnt, aber. Okay. Genau in die Richtung geht die Befürchtung, dass die Ergebnisse, wie gesagt, die werden, glaube ich, kommen, auch im Verlauf der Hinrunde. Aber das, was wir immer hier jetzt an den letzten Folgen diskutiert haben, wie können wir uns spielerisch weiterentwickeln, ich glaube, da werden wir ein bisschen, dass wir uns ein bisschen gedulden müssen.
Aber es sind noch relativ persönliche Schlussworte, selbst für die größten Bruddler, wie wir sie dann nun mal sind. Ja, würde ich sagen, wir haben das Bremen-Spiel, wir haben auf die Verletzten, auf die Spieler geschaut. Also ich denke, wir haben eigentlich so alles, was die letzten Tage beim VfB relevant war, einmal behandelt. Ich danke dir, Matthias, dass du dir die Zeit heute genommen hast, mit uns die Aufnahme zu machen. Herzlichen Dank dafür.
Spaß gemacht.
Falls ihr dem Matthias noch nicht folgt, ihr könnt das unter @MatthiasRuth machen auf Twitter. Ihr könnt natürlich einfach auch den Fußballtransfers-Account folgen. Da bekommt ihr dann auch immer mit, was ihr dementsprechend über den VfB oder was generell dort über den VfB geschrieben wird. Wie immer, ihr könnt uns weiterhin auf Facebook, auf Twitter, unter brustringtalk.de, auf iTunes, auf Instagram, wo auch immer ihr wollt, folgen und wie immer auch sehr, sehr gerne Feedback geben.
Kann ich an der Stelle auch nochmal kurz darauf hinweisen,
natürlich.
Wir haben natürlich auch eine App, die man sich kostenlos runterladen kann und da kann man den VfB dann auch abonnieren und kriegt dann alle VfB-relevanten Nachrichten, Transfers in erster Linie und eben auch alles drumherum. Ja, kostenfrei aufs Handy und das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich sehr empfehlen kann.
Das darfst du sehr gerne tun. Nein, absolut, ist absolut gerechtfertigt. Ich meine, du bist ja hier als Redakteur von Fußballtransfers, dann darfst du auch ein bisschen was dazu sagen. Genau, von meiner Seite aus herzlichen Dank fürs Zuhören. Es war mir eine Ehre, es war eine schöne Aufnahme heute mit dir. Schön, dass du dabei warst. Ich denke, wir melden uns nach der Länderspielpause irgendwann wieder zurück. Wir hoffen mit einem weiteren Sieg und mit einem Trainer, der etwas fester im Sattel sitzt. In diesem Sinne wünsche ich euch, wenn immer ihr das hören werdet, einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Nachmittag, was immer es wird. Und bis bald. Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.